damit er ein bisschen leichter übersetzen kann und weiß, wenn ich hier irgendwelche Wörter sage, was die eigentlich bedeuten sollen und in welchem Zusammenhang sie stehen. Jetzt fange ich wieder an einer anderen Stelle an, als er es in seinem Skript findet. Ihr habt ja Zeugnisse gehört, wo Gott in normalen Situationen im Grunde hineingesprochen hat. Bei dir, Mischa, war es in Richtung, dass er in Gottesdiensten auf den Freizeiten erzählt hat, hey, Mischa, das sind Punkte in deinem Leben, achte mal darauf. Also, zwar die Veranstaltung war eine besondere Veranstaltung im Gottesdienst, aber er hat dich auf Punkte hingewiesen im normalen Leben. Ich habe jetzt nur dieses Mikro an und das da ausgeschaltet.
Ja. Hat irgendwas noch an? Ich habe einmal reingeguckt gehabt. Ja, jetzt hört man mich auch viel besser. Und jetzt weiß auch Sally, was er übersetzen muss. Weil er hört ja auch nur das, was elektronisch gerade übertragen wird an der Stelle. Also ich habe gerade von Mischa, auf sein Zeugnis bin ich eingegangen, wo Gott halt in besonderen Situationen in seinem Leben oder in besonderen Situationen auf Freizeiten auf sein Leben eingegangen ist und gesagt hat, hey, guck, da sind Punkte, an denen solltest du nochmal genauer hinschauen und etwas tun. Bei Olena war es fast umgekehrt, wo sie in normalen oder für sie normale Situationen im Leben gewesen ist, wo sie an Punkte gekommen ist, wo es für sie schwierig wurde. Normal in dem Sinne, dass es jetzt keine Gottesdienste waren, sondern ein Grenzübertritt oder so etwas alles. Und dann festgestellt hat, da ist ja Gott dabei und begleitet mich und stellt mir eine Person an die Seite, die dann plötzlich sagt, hey, du suchst eine Baptistengemeinde, das ist zwar hier groß verboten, deshalb müssen wir uns ganz leise unterhalten, aber ich gehe dahin. Damit hat sie überhaupt nicht gerechnet, dass das ihr im Krankenhaus passiert, bei der die zufälligerweise neben ihr, also sie hat ja ihre Mutter gepflegt und neben ihr lag die Mutter von der anderen Frau, dass die beiden Mütter sozusagen jeweils eine Tochter haben, die in eine Baptistengemeinde gehen bzw. gehen wollen, dass er das so geführt hat. Und auch ich muss sagen, hier in der Gemeinde ist es ja auch so passiert, der Sari, von dem war, den ihr vorhin hier vorne gesehen habt und der jetzt hier Wort für Wort das alles übersetzt, ist ja auch so eine Art Gebetserhörung. Am Anfang seid ihr gekommen, Tatjana und Bogdan, hier in die Gemeinde und konntet nur Ukrainisch und wir nur Deutsch. Das war alles ziemlich schwierig. Und ich habe auch gedacht, Herr, wie soll denn das werden? Wusste schon, auf meinen Herrn kann ich mich verlassen. Und dann kam plötzlich der Sayo und hat gesagt, hey, komm Dirk, wir können hier einen Deal machen. Du machst ordentliche Predigten und ich übersetze dich dann auch. Und dann können die Ukrainer hierher kommen und auch in Deutschland einen Gottesdienst hören, den sie dann auch verstehen. Und habe ich gesagt, preis den Herrn, ich gebe mir Mühe und für den Rest bist du jetzt an der Stelle zuständig. Und so ist es gekommen, dass ihr hier wirklich Sonntag für Sonntag zumindest eine Übersetzung kriegt. Ab und an war er jetzt auch auf Schulungen, da hat er dann das im Vorfeld schon übersetzt und euch schriftlich gegeben, was hier kommt. Also echt Respekt, was auch der Herr da mal ebenso nebenbei tut. Heute haben wir viel von den Zeugnissen gehört und ich möchte die Predigtreihe, die ich jetzt gerade hier halte zum Thema Gebet, abschließen mit einem ganz grundlegenden Gedanken. Und zwar geht es um das Gebet und unser Leben. Da gibt es ja so eine Frage zum Beispiel, von der ich gehört habe, dass die mal einem Pastor gefragt wurde. Wie ist das? Darf man beim Beten eigentlich rauchen? Es gibt ja Leute, die Raucher sind und das dann ab und an müssen. Darf man beim Beten eigentlich rauchen? Ihr werdet alle sagen, na, wenn hier schon jemand rauchen muss, dann soll er bitte rausgehen. Im Gottesdienstsaal wollen wir hier keinen Rauch haben während der Gebetsgemeinschaft. Völlig klar, der Pastor hat auch gesagt, nee. Das ist sicherlich nicht angebracht, wenn man mit Gott spricht, dabei zu rauchen. Am nächsten Sonntag wurde er umgekehrt gefragt, darf man denn eigentlich beim Rauchen beten? Darf man beim Rauchen beten? Natürlich darfst du beim Rauchen beten, warum sollst du nicht beim Rauchen beten dürfen? Was ist denn jetzt der Unterschied bei der Sache? Darf man oder darf man nicht? Im Thessalonicher Brief, da geht es auch um, wie man mit dem Gebet umgehen soll. In Thessalonicher 5, der Brief ist ein Brief, den Paulus mit einigen Mitarbeitern an die Gemeinde dort in Thessaloniki geschrieben hat. Ein sehr positiver Brief. Die Gemeindegründung war keine einfache Geschichte. Paulus hat dort Verfolgung erlebt und weil die Leute in dem Ort seiner nicht habhaft werden kommen, haben sie andere aus der Gemeinde verhaftet. Darunter zum Beispiel den Mann, der Paulus und seine Mitstreiter bei sich beherbergt hat. Denen wurde Hochverrat vorgeworfen, weil sie mit Jesus ja einen neuen König verkündigen würden, der die Herrschaft auf dieser Welt übernehmen sollte. Und das ist, wenn man schon Könige hat und einen Kaiser, eine schwierige Geschichte. Die Stadtoberen haben das aber jetzt auch nicht so dramatisch genommen. Die haben eine Bürgschaft genommen und die gefangenen Christen wieder freigelassen. Aber die Christen vor Ort haben gesagt, Paulus und deine Leute, flieht lieber. Und dann sind sie nach Beröa gegangen. Insofern hat er Angst um die Gemeinde gehabt. Wie geht's denen? Haben sie überlebt? Timotheus hingesandt und sich darüber gefreut, dass der gute Nachrichten von dort überbracht hat. Und diese Freude darüber kann man im Thessalonicher Brief lesen. Am Ende sagt er einige Verhaltensregeln und darunter eben auch eine zum Gebet. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, da heißt es, schwupps, schwupps, ich drücke, aber ihr seht keinen Text. Da. Betet unablässig, 1. Thessalonicher 5. Jo, unablässig beten, wie soll denn das gehen? Okay, in der Lobpreiszeit kein Problem, aber jetzt ist die Gebetszeit doch zu Ende. Jetzt sollt ihr doch der Predigt zuhören. Unablässig beten. Oder wenn man vorm Essen betet, dann betet man dort und dann startet man doch mit dem Essen und hört auf mit dem Beten. Wir sind doch keine fastenden Mönche, die den ganzen Tag über sich hinknien können und dann beten können. Auch die werden irgendwann gegessen haben nach ihrer Fastenzeit, weil ansonsten wären die ja alle verhungert gewesen. Paulus sagt ja auch an anderer Stelle, 1. Korinther 7, Vers 5, dass man sich eine besondere Zeit nehmen soll, wo man sich dem Gebet eben widmet, aber dann eben auch diese Zeit beenden soll. Und hier geht es um unablässig beten an die Thessalonicher. Sind die jetzt frommer als die Korinther? Wenn wir uns die Verse davor und danach anschauen, dann geht es darum, dass Gebet eine ganz andere Qualität ist. Die Verse davor und danach lauten nämlich, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18. Freuen, das kann manchmal schwierig sein, aber das kann ich doch. Dankbar, auch wenn es nicht immer leicht ist, ist doch möglich. Ich kann Gott danken für meine Arbeit, die er mir gegeben hat und mich darüber freuen, auch wenn nicht jeder Teil der Arbeit gerade mir nur Spaß macht. Ich kann auch Gott danken für mein Umfeld, das er mir gegeben hat und mich darüber freuen, auch wenn nicht jedes Gespräch im Umfeld unbedingt erquicklich ist. Und ich kann auch Gott für meine Gemeinde danken, in die er mich gestellt hat und mich darüber freuen. Und das selbst, wenn ab und an, was weiß ich, die Technik auch mal abraucht oder so und man sagen könnte, was ist denn das für ein Gerät, was da steht? Wisst ihr, und so kann ich in meine Arbeit gehen und sie freudig und dankbar erledigen. Ich kann so in mein Umfeld gehen und in meine Gemeinde gehen und in alle anderen Bereiche meines Lebens auch mit einer Freude und mit einer Dankbarkeit. Und ich glaube, das ist der Punkt, um den es hier geht. Es geht um meine Haltung. Da ist dieser Gott, der mir bestimmte Aufgaben und Bereiche geschenkt hat. Er ist der gute Vater. Klar, überall und sicher auch in der Arbeit und im Umfeld und in der Gemeinde und was es noch so gibt, gibt es Herausforderungen in meinem Leben, die es nicht immer einfach machen, wo ich mich vielleicht auch mal ärgere an der Stelle, wo ich Probleme habe, wo es schwierige Bereiche gibt. Aber für mich ist dort die Frage, vertraue ich da meinem Gott, derjenige, der aus Liebe sogar seinen Sohn für mich gegeben hat? Vers 18 erinnert ja daran, ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch, in Christus Jesus, diesen, den er für mich gegeben hat auf diese Erde, dass er da einen guten Weg hat. Hey, und deshalb kann man dann sagen, so sagt es dieser Text, freu dich doch über die Aufgaben, in die er dich gestellt hat, welches Vertrauen er da auch in dich setzt. Sei dankbar dafür, dass Und so sagt dann Gott, dass ich dich dabei in schwierigen Zeiten auch begleite, dir zur Seite stehe, damit du dann wachsen kannst. Und in einfache Situationen, weil ich dich einfach nur erfreuen möchte, meine Liebe spüren lassen will. Dankbarkeit, Fröhlichkeit, das ist keine Tätigkeit im Sinne von, oh, jetzt habe ich einen Witz gemacht, jetzt kann man darüber lachen und ist fröhlich und danach gehen wieder die Mundwinkel runter. Nein, das ist eine Herzenshaltung. Jeder von uns kennt Menschen, die sind einfach dankbar für alles, was geschieht, weil sie sich eben in Gottes Hand wissen. Ich kenne Menschen, die deshalb nicht resignieren, wenn sie in Schwierigkeiten kommen. Hoffnungslose Optimisten ist dabei kein Schimpfwort, sondern eher etwas, was davon zeugt, hey, die haben Vertrauen zu Gott, da ist jemand, der sie begleitet. Sie haben von Gott gelernt, er ist dabei und dem können sie vertrauen. Da gibt es einen guten Weg, der von ihm kommt. Fröhlichkeit und Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung. Zurück zum Gebet. Natürlich, Gebet als Worte, als die gesprochen werden, ein Gespräch, das gerade gesagt wird, ein Hören auf Gott und Reden mit Gott, das wird häufig damit gemeint. Aber hier kommt etwas ganz anderes. Hören auf Gott, haben wir gerade gehört, der andere Teil des Gebetes, geschieht auch oft, wenn man nicht damit rechnet. Und so hat es Olena ja erzählt, ganz vorsichtig im Krankenhaus unter russischer Herrschaft oder bei dieser Grenzkontrolle. Wir als Deutsche können uns das fast gar nicht vorstellen, was das bedeuten muss, wenn man da in die psychologische Überprüfung kommt. Also da ging es nicht darum, dass sie abgetastet wurde, ob sie Waffen hat, sondern geguckt wurde, ob sie vielleicht falsches Gedankengut mit sich mitbringt beim Grenzübertritt. Dass da dann plötzlich der Herr einen Engel schickt, der neben einem steht und einen dort begleiten kann. Im Alltag, außerhalb der, wenn man so will, der Gebetszeit, in der ich mir bewusst Zeit für Gott nehme. Weil eben Gott nicht nur zu festen Zeiten spricht, sein Reden eben auch in dem Sinne in ganz unpassenden Momenten passieren kann. Für mich unpassend, weil ich gerade damit nicht rechne und mich gerade vielleicht auf was ganz anderes konzentriere. Deshalb ist Gebet nicht eine besondere Zeit, die ich mir am Tag reserviere, sondern auch eine Lebenshaltung, die ich in meinem Leben habe. Für mich bedeutet das, dass Gebet heißt, ständig in der Gegenwart Gottes zu sein und seiner Gegenwart gegenwärtig zu sein, mir bewusst zu sein, hey, Gott ist mit mir gerade unterwegs und der redet auch mit mir. Es könnte sein, dass der mir gerade sogar was sagen will in dieser Situation, wo ich jetzt eigentlich was ganz anderes tue. Und weil ich weiß, dass Gott bei mir ist, mich sieht, mir Aufmerksamkeit schenkt, kann ich mir bewusst sein, ich bin ständig in Verbindung mit ihm. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann bin ich auch ständig im Gebet. Mal laut, wenn ich Worte sage, die als Gebet an Gott gerichtet sind, aber auch leise, wenn ich still in Gedanken ihm was sage. Manchmal kann es als wohlformuliertes Gebet passieren, dass ich mit ihm spreche, wo ich Wünsche, Dank und Lobpreis sage, aber oft auch als ein einzelnes kurzes Danke Gott oder Herr, hilf oder warum Herr so oder auch ein toll gemacht Herr, was man in beide Richtungen verstehen kann, der Herr wird es verstehen und ein hey, du bist ein genialer Gott, wenn gerade was Wunderbares passiert ist und vieles, vieles mehr. Und das passiert dann auch, wenn mir fröhlich zumute ist, weil ich gerade begeistert von ihm bin, aber auch wenn ich traurig bin. Das kann passieren, wenn ich im Auto sitze und mich darüber freue, dass Ampeln gerade richtig schalten oder ich mich ärgere, weil ich zu spät dran bin irgendwie und das alles nicht so funktioniert. das kann passieren, wenn jemand unter Tränen am Telefon was sagt oder sich ein Gesprächspartner über die Ungerechtigkeit aufregt. So habe ich das jetzt erlebt am Freitag in der Stadt. Da war eine Frau eben, die dort an der Ecke saß und unter Tränen mit irgendjemandem da ganz lautstark sich über irgendeine Ungerechtigkeit aufgeregt hat, die dort passiert ist. So genau habe ich das nicht mitgekriegt. Wir sind daran vorbeigegangen. Ich war mit den Kindern da unterwegs und da habe ich einfach ein Herr, hilf ihr zu meinem Vater im Himmel geschickt. Die hat davon gar nichts mitgekriegt wahrscheinlich, aber der Herr weiß es und hat sie so unter seinen Segen genommen. Er weiß, was da auch tiefer los ist und wird sich um sie kümmern an der Stelle. Wisst ihr, das ist auch das Coole an der Sache. Ich muss mich meinem Gott gegenüber auch nicht verstellen dort und irgendetwas ihm erklären. Weil er immer da ist, weiß er auch, wie es mir geht. Und deshalb kann er auch damit umgehen, da ich ihm meine Trauer, meine Not, meine aktuelle Situation einfach sage. Und darum kann ich ihm das einfach sagen und darauf vertrauen, er wird mich da nicht verurteilen, sondern er wird mit mir weinen und mich stärken, weil ich mich einfach als das von ihm geliebte Kind an ihn wenden kann. Heute will ich wegen der Zeugnisse keine lange Predigt halten, sondern euch nur diesen einen ganz wichtigen Gedanken mitgeben. Betet unablässig. Lass das Gebet zu einer Haltung in deinem Leben werden. Natürlich, wenn du konzentriert betest, dann sollte man vielleicht nicht rauchen dabei. Aber wir planen auch, ein 24-Stunden-Gebet zu halten. Und da geht es dann darum, dass man sich eine Stunde Zeit nimmt, nur zu beten. Verschiedene Anregungen wird es dafür geben, dass man in der Stunde nichts anderes tut. Das ist eine, auch wenn wichtige, aber nur eine Seite des Gebetes. Die andere Seite ist nämlich wesentlich grundsätzlicher und ebenso wichtig. Egal, was du tust, egal, ob du in schwerer Arbeit bist oder gerade Pause machst, lebe das Gebet. Der Herr ist dir nahe, so nahe, dass er auch dein Herz sieht und auf dein Stöhnen hören kann und weiß, was du ihm da bringen möchtest, wenn du dich zu ihm wendest. Da geht es auch nicht um wohlformulierte Gebete, da haben wir schon vor einer Weile drüber gesprochen, wo jeder genug bedacht wird und jedes Problem dieser Welt behandelt wird. Es geht darum, deine Situation und was dich beschäftigt, dem Herrn zu geben. Darum, beim Gebet geht es um unser Leben, geht es um dein Leben. Lass dich deshalb nicht davon abbringen, nicht nur Gott ein geplantes Gebetsleben zu geben, sondern lebe einfach das Gebet. Bete unablässig. Amen.